Am Mittwochabend lautete die große Frage, wer würde dem BVB ins Finale der Champions League folgen? Mit Real Madrid und dem FC Bayern München standen sich die Teams gegenüber, die diese Frage über ja, 105 hart erkämpfte Minuten klären mussten. Tobias Escher und ich haben heute die Antworten und schauen darauf, wie viel oder eben wenig den Bayern am Ende gefehlt hat. Und damit erstmal einen wunderbaren guten Morgen dir und ja, vielen Dank, dass du dir auch am Feiertag heute die Zeit nimmst.
Ja, guten Morgen und danke für die Einladung.
Wie viel Feiertag es dann am Ende für die Teams war und heute ist, das müssen wir gleich nochmal gucken. Wir schauen mal drauf, was dieses Spiel bedeutet. Es ist das Halbfinale wohl, glaube ich, mit der größeren Aufmerksamkeit zu so insgesamt. PSG gegen Dortmund war ein gutes Spiel, gute Ansetzung, aber Real gegen Bayern, das ist ein ewiger Klassiker. Die Vorfreude vor diesem Duell groß und gerade mit dem Hinspiel, was ja dann immer nochmal unentschieden war. Jetzt dieses entscheidende Duell für beide Teams mit das wichtigste Saisonspiel.
Ich denke schon, ja. Also gerade für die Bayern war es die letzte Möglichkeit, noch diese Saison irgendwie mit einem Titel abzuschließen. Ansonsten die erste Saison seit über 10 Jahren, die man ohne Titel abschließt. Real Madrid sicherlich ist das auch der Wettbewerb, der zu ihnen gehört, der auch ein Stück weit zur Identität von Real Madrid gehört. Muss man aber fairerweise sagen, dadurch, dass sie auch eine gute Ligasaison spielen, dadurch, dass sie den Pokal ja auch in den vergangenen Jahren oft hochgehoben haben, war da jetzt der Druck nicht ganz so auf dem Kessel, aber die wollten trotzdem natürlich diesen Champions League-Titel schon wiederholen.
Und am Wochenende gab es für Real Madrid ihren Schwungprogramm gegen Cadiz in 3-0. Jetzt ist es ein Heimspiel für die Ancelotti 11. Worauf haben sich die Madrilen vor dem Spiel vor allem konzentriert? Was waren so die Erkenntnisse über die vergangenen Tage? Und ja, wie sehr konnten sie sich dann auch vor diesem Spiel in den Fokus bringen?
Carlo Ancelotti ist ja bekannt dafür, dass er seinen Spielern viele Freiräume gibt. Und er ist auch nicht bekannt dafür, dass er ein Trainer ist, der jetzt ins letzte Detail eingreift, der wirklich in die letzte taktische Weisheit dann nimmt. Und dementsprechend führt deine Frage, finde ich, so ein bisschen ins Leere, weil was hat Carlo Ancelotti gemacht? Er hat auf dieselbe Elf vertraut, auf die er auch vergangene Woche vertraut hat. Also er hat wirklich nochmal, glaube ich, seinen besten Spielern gut zugeredet, am Wochenende ein bisschen geschont, aber auch nicht zu viel. Und dann halt geschaut, dass sie die Leistung auf den Platz bekommen, die sie auf den Platz bringen wollten. Und zusammen mit der Magie des Bernabeu den Gegner niederringen. Also ich glaube, das war wirklich so ein Business as usual auch ein Stück weit für Ancelotti und Real Madrid.
Die Bayern hatten ja weniger Business as usual, auch nochmal irgendwie turbulente Tage, obwohl der Fokus natürlich auf diesem Spiel groß war. Die vielleicht egalste Niederlage der vergangenen Jahre gegen den VfB Stuttgart erlebt. Da war allen klar, der Fokus ist eben unter der Woche. 4000 Auswärtsfans sind mit dabei, aber du hast diesen riesigen Brocken. Aber auf der anderen Seite auch das Selbstvertrauen, was du dir gesammelt hast durch die letzten Champions League-Spiele und einen Tuchel, der natürlich, wir sagen es immer, für diese großen Spiele gemacht ist.
Du hast auch das Wissen gehabt, dass es in diesem Spiel jetzt um alles geht. Also danach gibt es keine Möglichkeit mehr, irgendwie noch was gut zu machen. Es gibt keine Möglichkeit, die Saison auf andere Art und Weise mit einem Pokal oder einem Ligatitel zu retten, sondern wirklich jetzt einmal noch performen, einmal noch alles zeigen und dann das Finale mitnehmen. Das war das große Ziel, das alle Beteiligten hatten. Und auch Tuchel hat da keine Gefangenen und keine Rücksicht mehr auf irgendwelche Befindlichkeiten genommen.
Die Königlichen starten, kleine Korrekturen mit einer Veränderung. Carvajal kommt in die Starte statt Vázquez. Ist nicht verkehrt, weil Erfahrung dafür noch mehr Erfahrung weicht, also schon auf dem Profil her ähnlich. Ancelotti, was denkt er sich trotzdem? Du hast jetzt eben das Rückspiel. Gehen wir da ein bisschen mehr Risiko, sage ich mal, stellen wir es ein bisschen anders auf, wollen wir versuchen, nochmal mehr Dynamik reinzubringen und können eben alles raushauen, weil wir wissen, okay, wenn wir hier weiterkommen, dann haben wir nochmal 2, 3 Wochen Zeit, bevor es wieder wirklich ganz intensiv wird.
Ja, auf jeden Fall. Also er hat seine beste Elf aufgestellt. Du hast mich gerade zum Glück zurecht korrigiert, dass sie Cabral als statt Vázquez aufgestellt haben, was dann nochmal eine offensivere Option war, weil Vázquez ist schon offensiver Rechtsverteidiger, aber Cabral ist natürlich der Prototyp eines Rechtsverteidigers, der immer nach vorne stößt, der immer in der gegnerischen Hälfte ist, der auch die Erfahrung mitbringt. Also diese Elf ist natürlich auf der einen Seite eine klassische Real Madrid-Elf mit Spielern wie Toni Kroos, mit Nacho, die über all die Erfahrung verfügen, auch in diesen großen, wichtigen Spielen. Aber sie haben halt auch viele junge Spieler dabei, die jetzt das Neue bezeichnen sollen. So ein Bellingham, Vinicius Junior, der aber auch schon sehr viel Erfahrung in wichtigen Champions-League-Spielen hat. Da weißt du, dieser Mix. Und ich fand auch, sie haben es von Anfang an ein bisschen offensiver gespielt als noch im Hinspiel mit einem 4-4-2. Bellingham geht dann eher auf die linke Seite gegen den Ball, aber trotzdem ein sehr hohes Pressing, ein sehr hohes Anlaufen des Gegners. Man hat durchaus gemerkt, die waren von der ersten Minute an gewillt, den Gegner zu dominieren und das Tor früh, möglichst früh zu erzielen.
Bei den Gästen sind es De Ligt, Pavlovic und Gnabry, die für Kim, Goretzka und Müller starten im Vergleich zum Hinspiel. Damit wieder etwas mehr Power über die Flügel und vielleicht auch so ein bisschen die Orientierung an dem Hinspiel bei Arsenal London. Genau mit dieser Flügelzange eben aus Gnabry und Sané und einem ja recht ballsicheren Mittelfeld dann.
Ja, auf jeden Fall. Also die Idee war, glaube ich, einerseits Goretzka rauszunehmen nach dem auch eher schwachen Hinspiel und da einen etwas passstärkeren Spieler reinzumachen, auch einen, der auch den Ball halten kann, der den Ball verteilen kann. Das ist Pavlovic, das ist Goretzka nicht. Ich glaube, vorne war die Idee, dann mit Gnabry noch einen schnellen Stürmer reinzubringen, auch einen für die Umschaltmomente reinzubringen, wenn man über die andere Flanke kommt, einen, der in den Strafraum geht. Ich glaube, das hat er noch besser gebracht und dann konntest du Sané auch von Anfang an auf die rechte Seite rüberziehen und dann eben Musiala auch im Zentrum zu haben, um irgendwie in die Räume hinter Kroos, hinter Tchouaméni zu kommen. Und hinten De Ligt, das ist, glaube ich, der logischste Wechsel nochmal nach dem Hinspiel, nach den Fehlern von Kim, dass man dann sagt, man nimmt den stärker in Form seienden Innenverteidiger, der jetzt wieder fit ist, auch eine folgerichtige Entscheidung.
Das wird uns über das Spiel noch begleiten, aber die Personalsituation ist natürlich angespannt. Du sagst es ja auch, Spieler kommen jetzt gerade nochmal zurück von kleinen Blessuren. Es sind quasi kaum Akteure bei 100%. Das ist natürlich eine bittere Erkenntnis, wenn du vor so einem Spiel stehst und in das Spiel hineingehst, wo du weißt, im schlimmsten Fall geht es ja über 2 Stunden und Elfmeterschießen. Ganz knifflig für Tuchel, dann natürlich auch die Entscheidung zu treffen, wann man wechselt und wie auf die Spieler zu achten ist, ne?
Ja, natürlich ist eine ganz, ganz knifflige Entscheidung, auch weil die Bayern ja diese Saison sehr viel mit Verletzungspech zu kämpfen hatten, auch da immer wieder zurückgeworfen wurden, weil du auch das Gefühl hast, da sind nicht alle bei 100%, also bei 100% Leistungsvermögen, wie es jetzt zum Beispiel die Spieler von Real Madrid sind, die die gesamte Saison durchspielen, die ja auch so eine, du hast ja auch so eine Treppe, auf die du eigentlich aufbaust in der Konditionsarbeit, da hast du schon gemerkt, die Bayern, die haben es da nicht leicht gehabt in dieser Saison. Und da hast du dann als Trainer nochmal mehr Fragezeichen.
Wir hatten es gestern zum Dortmund-Spiel, dass viele gedacht hatten, dass Paris jetzt zu Beginn sehr viel Druck macht. Was waren so die Vermutungen vor diesem Spiel vom Anpfiff, wie sich die ersten Minuten gestalten und hat sich das für dich auch so ein bisschen auf dem Platz dann zugetragen?
Ich hatte tatsächlich keine solche Vermutung wie bei dem Paris-Spiel, wo da völlig klar war, Paris muss jetzt ein 1-0 aufholen, sondern die Ausgangslage war ja mit diesem 2-2 etwas diffus. Also 0-0 hätte jetzt erstmal bedeutet, dass das Spiel weiterläuft. Aber es hat sich dann doch schnell herauskristallisiert, fand ich, dass die Bayern doch eher es aus einer abwartenden Haltung gemacht haben. Sind zwar auch vorgecheckt, aber natürlich ohne den Müller im Pressing hast du dann nicht ganz diese Wucht mit Kane, Musiala vorne drin und dann eher darauf geachtet, auch im Mittelfeld kompakt zu stehen. Aber Real im Gegenzug ist halt immer wieder früh angelaufen, haben immer wieder den Ball zu Dier gelenkt, haben immer wieder auch den langen Ball provoziert der Bayern. Da hatte ich schon das Gefühl, dass Real die Mannschaft ist, die ja von Anfang an weg klar machen will, wir wollen den Führungstreffer, wir wollen diesmal nicht bis zur letzten Minute warten, um den Sieg rauszuholen.
Beide Teams aber gefühlt sehr kontrolliert. Real fühlt sich mit dem Ball wohl, gerade auch dann im Mittelfeld groß mit vielen Kontakten zu Beginn. Aber die Pässe, die dann mal nach vorne kommen, ja, das ist jetzt nicht schon mal ein bisschen auf gut Glück, sondern die kommen dann meistens auch an. Und wenn nicht, dann geht's noch mal hinten rum. Also auch hier erstmal ein bisschen abtasten, abwarten und bloß keine Fehler begehen, sicherlich auch zu Spielbeginn.
Ja, das auf jeden Fall. Also die technische Qualität ist ja auch so hoch und ein Spieler wie Kroos hat das, hat die Spielintelligenz, um dann das Spiel auch mal zu beruhigen, um da auch mal quer zu spielen. Trotzdem fand ich halt in der ersten halben Stunde hat er, glaube ich, auch Real 60% Ballbesitz, also auch da immer wieder diese Ballbesitzphasen eingestreut, aber dann auch geguckt, wie kommen wir nach vorne. Da gab es dann halt mehrere Wege. Du hast gerade schon gesagt, Kroos, der da sehr, sehr präsent war am halblinken Halbraum. Da haben sie auch immer wieder Überzahlen geschaffen mit einem Bellingham, der auch auf dieser Seite gespielt hat, mit einem Vinicius Junior, der sehr häufig nach links rausgerückt ist und dort die Bälle gefordert hat. Oder sie haben dann die Verlagerung gespielt, ganz nach rechts, wo Carvajal einfach sehr, sehr offensiv gespielt hat. Und ich fand schon in den ersten 20 Minuten, es war kontrolliert, ja, aber es war schon ein klares Übergewicht für Real auch in dieser Phase. Und sie hatten dann ja auch die ersten Chancen.
Wie hat dir das Zusammenspiel zwischen Vinicius Junior und Rodrigo gefallen? Im Hinspiel hatte ich das Gefühl, das passt nicht ganz. So, jetzt haben sie viel variabler gespielt, würde ich sagen. Beide mal auf der letzten Höhe, aber auch immer mal wieder fallen lassen. War das ein gutes Konzept zu Beginn?
Ja, das fand ich auch schon ein gutes Konzept. Auch dieses ganze 4-4-2 mit einem Bellingham eher weiter links, fand ich ein gutes Konzept. Beide Vinicius Junior und Rodrigo haben ja in der letzten Linie gespielt, aber mussten dann nie komplett im Zentrum spielen, sondern konnten immer wieder in ihre geliebten Flügelräume ausweichen und dort dann eben versuchen, was zu kreieren. Vinicius Junior war sicherlich noch der auffälligere in diesem Spiel, der ja wirklich sehr, sehr häufig das Dribbling gesucht hat, sehr, sehr häufig das 1 gegen 1 gesucht hat auf links und dann geguckt hat, wie kommt da ein Kimmich vorbei. Das war schon sehr, sehr auffällig. Aber grundsätzlich diese Grundformation, die Real da gespielt hat, so ein bisschen anders als im Hinspiel, wo sie ein bisschen mehr 4-3-3-mäßig unterwegs waren, die fand ich schon sehr, sehr clever gewählt.
Auf der anderen Seite müssen natürlich auch die Bayern schauen, dass sie zu Chancen kommen. Und die erste gibt es dann auch durch Gnabry. Da ist dann eben Tempo und Breite sind die Stichworte, die es braucht. So ein bisschen dieser Pass immer aus dem Mittelfeld, Halbraum und dann mal den Durchstecker, weil ein Außenverteidiger rausschiebt und somit die Lücke ergibt. Das war sicherlich dann auch der Plan. Und dass du diese Räume und diese Lücken immer wieder bespielen musst, auch wenn es dann ja nicht immer klappt mit einer Torchance.
Ja, das hatte man auch deutlich gemerkt, dass Gnabry da schon ein Schlüssel war, auf der linken Seite halt eben immer wieder zu gucken, dass man hinter den Raum von Carvajal bekommt. Man hat auch, glaube ich, so ein bisschen versucht, den Raum hinter Kroos anzuvisieren. Da war dann plötzlich Kimmich häufig zu finden. Also Kimmich ist ja dann sehr häufig diagonal Richtung Zentrum gegangen. Sané hat an der rechten Außenlinie geklebt und da hat man versucht, sich da dann so ein bisschen durchzukombinieren. Das finde ich hat, wie du es gerade schon gesagt hast, damit sind sie nicht vors Tor gekommen. Also es war nicht so, dass sie jetzt da wirklich einen tollen Angriff nach dem nächsten rausgespielt hatten. Und der erste Schuss kam ja, glaube ich, auch erst nach 25 Minuten oder so. Also es hat relativ lang gedauert, bis sie dann mal einen Torschuss hatten. Aber sie haben immer wieder Entlastung geschaffen. Sie haben es immer wieder geschafft, das Spiel aus der eigenen Hälfte rauszutragen, auch dann durch Pavlovic mal den Fuß auf den Ball zu stellen, den Gegner nach hinten gehen lassen, damit du eben dich nicht einschnüren lässt. Das fand ich wirklich gut in dieser Phase, dass sie immer wieder die Entlastung geholt haben.
Weil es eben kaum Phasen zum Durchschnaufen gibt, beziehungsweise zum Konzentration gerade mal runternehmen. Die Bayern schieben gegen den Ball so ein bisschen punktueller raus, da geht mal jemand mit hinterher. Es ist aber nicht das ganz aggressive Pressing, währenddessen dann die Mittelfeldspieler auch mal den Weg mit zurückmachen, dann in die Kette rein und das dann wieder auflösen. Also so ein Mix auch aus Ball- und Raumverteidigung und dann eben auch die Männer in den wichtigen Räumen zustellen.
Ja, also das hatte ich schon das Gefühl, dass sie das gespielt haben, also wirklich in den richtigen Räumen dann auch immer mal wieder Mann gegen Mann. Sie sind nicht so aggressiv rausgeschoben im Mann gegen Mann, auch nicht mal so aggressiv, wie das Dortmund gegen PSG getan hat. Gerade Kroos hat ja dann doch seine Freiheiten bekommen. Und dann haben sie eher darauf geachtet, dass sie in den Räumen dahinter sehr eng sind. Gerade in Bellingham sehr, sehr gut verfolgen bei seinen sehr häufigen Sprints ins Zentrum. Aber das war schon eine gute Mischung, ja.
Und dann wird es erstmals ganz brenzlig vor dem Bayern-Tor. Vinicius kommt da völlig frei im Strafraum an den Ball, nachdem er den irgendwie an der Grundlinie abgelegt hat und dann rechnet niemand mehr mit ihm. Rodrigos Nachschuss prallt dann an Neuer ab. Das ist der erste absolute Hochkaräter. Und das ist eine Situation, die sich die Bayern nicht erlauben können, dass die Realspieler, gerade die beiden, die da so effektiv sind im Strafraum, zweimal an den Ball kommen und die Bayern-Spieler da nicht ganz hinterherkommen.
Ja, man muss fairerweise sagen, das Tore hätte, glaube ich, nicht gezählt, weil da auf der anderen
Ja.
Seite des Feldes noch ein Ball im Feld war und die Bayern auch ein bisschen abgelenkt waren deswegen. Aber trotzdem, gerade dieser Ball gespielt, ich glaube, Carvajal hat ihn dann reingespielt, dieser diagonale Ball in den Strafraum ist so ein richtiges Realding. Also das siehst du bei ihnen sehr, sehr häufig, dass sie da ein Dreieck bilden und dann gucken, dass sie diesen Laufweg in den Strafraum machen. Und da musst du sehr, sehr gut aufpassen. Und das haben die Bayern in dieser Situation nicht getan.
Was ist Vinicius für ein Spielertyp? Der ist kaum zu greifen. Wir haben gesagt, der fühlt sich mal im Zentrum wohl. Auf dem Flügel hat er eigentlich noch mal mehr Qualitäten, bringt Tempo mit, bringt Dribbelstärke mit. Der ist kaum zu greifen für die Defensive. Wie kannst du so einen Spieler, was ja nicht ganz geklappt hat, aber im Bestfall über 90 Minuten mal kalt stellen?
Ja, Vinicius Junior ist halt ein Phänomen, weil er unglaubliches Tempo verbindet mit einer sehr guten Ballbehandlung und er hat auch einen sehr, sehr guten Schuss. Also er ist auch torgefährlich, wenn er das sein möchte. Was er nicht ist, ist ein Stürmer, der vorne drin steht, der nur lauert und auch ist vor allen Dingen kein Spieler, der mit dem Rücken zum Tor spielt. Also das ist wirklich was, was er überhaupt nicht gut beherrscht und deswegen ist er auch immer einer, der ausweicht, viel zurückfällt, damit er mit Gesicht zum Tor aufdrehen kann. Und du musst halt wirklich verhindern, dass dieses Aufdrehen passiert. Du musst es schon im Ansatz verhindern. Und das haben die Bayern auch ganz gut hinbekommen, weswegen er dann in der zweiten Halbzeit sehr, sehr viel auf dem Flügel war. Dass du ihn immer halt wirklich so verfolgst und wirklich auch körperlich an ihm dran bist, dass er nicht mit dem Gesicht zum Tor gehen kann. Und das haben wir gerade bei der Chance, die wir gerade hatten, wo dann der Ball reinkam und er dann wirklich mit dem Gesicht zum Tor war. Das ist nicht gut gelungen, aber in anderen Situationen ist es sehr, sehr gut gelungen.
Auch ein Spieler, der es eben schafft, viel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und die anderen um sich herum dann besser zu machen, nochmal genau die Lücke zu sehen.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja bei eigentlich jedem Dribbler so, ist ja, glaube ich, kein Geheimnis, wenn du halt dann ins Dribbeln gehst und zwei Spieler schauen drauf, gehen drauf und dann die anderen drei, vier drumherum schauen auch noch, was der macht und Angst, dass der in den Raum kommt, dann hast du ja schon die Aufmerksamkeit und spielst du dich auch frei.
Die Außenverteidiger der Bayern hatten also ganz großen Hausaufgabenzettel für dieses Spiel, hatten viele Aufgaben. Masraoui gerade dann aber mit ein paar Problemen im Zweikampf. Auch Kimmich, der wirklich viel zu tun hatte. Schwieriges Spiel für die beide, die ja auch nicht gut bei Kimmich, der hat sich jetzt wieder dran gewöhnt, aber Masraoui ist es auch nicht immer nur seine Lieblingsposition. Und gerade dann, wenn du so diese schnellen Drehungen brauchst, schwierig auch gerade zu orientieren gegen diese flinken Flügelspieler.
Das ist ganz, ganz schwierig, auch mit den weit vorstoßenden Außenverteidigern, gerade Carvajal, der dann Probleme macht, wo du dann aufpassen musst. Du kannst das auch teilweise gar nicht alleine lösen. Und da geht es ja dann immer darum, wer unterstützt dann noch, wie gut schieben dann die Mittelfeldspieler nach. Und immer wenn die Bayern das gut hinbekommen haben und da auf den Flügeln keine Unterzahlen hergestellt, also zugelassen haben, dann war das immer eigentlich eine sehr gute Geschichte. Dann haben sie das sehr gut verteidigt bekommen und es war immer schwierig im 1 gegen 1 wirklich. Ich fand auch Kimmich sah dann nicht immer gut aus gegen Vinicius Junior, hat dann nicht, hat sich dann manchmal abkochen lassen, auch mit relativ einfachen Moves. Das war dann noch nicht perfekt.
Danach neutralisiert sich etwas, auch die Ballbesitzstatistik gleicht sich an, die Bayern aber trotzdem mit weniger Kontrolle oder sag ich mal auch Torchancen im gefährlichen Raum. Damit ist Real aber auch fein, ne? Dass du einfach mal 10, 15 Minuten dem Gegner den Ball gibst, erstmal ruhig widerstehst, Kontrolle reinbringst. Also das gehört genauso zur Philosophie.
Ja, das ist ja die große Stärke von Real, dass sie eben nicht nervös werden, egal wie es steht, egal wie lange das Spiel schon geht. Dass sie keine Mannschaft sind, die dann nach 30 Minuten sagt, oh shit, wir haben immer noch kein Tor geschossen und dann eben erst recht diesen Ball erzwingen, weil erst recht ins Pressing geht, erst recht dann die Lücken defensiv lässt. Das sind sie nicht, sondern wirklich diese Geduld haben sie. Und ich hatte auch das Gefühl, das Spiel von Real war über die ganzen 90 Minuten sehr, sehr gleichmäßig. Also wir werden bei Bayern gleich viel über taktische Umstellung reden und was dann Tuchel anders gemacht hat. Das habe ich bei Real gar nicht so gesehen, sondern die haben halt wirklich in der ersten Minute angefangen und dann ihren Stiefel runtergespielt. Auch mal in Phasen, wo der Gegner den Ball hat, das zugelassen und dann im kompakten 4-4-2 gestanden. Aber dass die so dann nervös geworden sind und gesagt haben, jetzt müssen wir das und das und das anders machen, das habe ich nicht gesehen.
Die erste Umstellung zumindest personeller Natur braucht es bei den Bayern dann um die halben Stunde Marke. Gnabry verletzt, wohl eine Muskelverletzung, mal schauen, wie lange er fehlt und Davis kommt für ihn rein. Geht damit dann schon auch systematisch ein Wechsel einher. Natürlich kannst du das so spielen, dass Davis einfach weiter vorgeschoben ist, aber die Art und Weise, wie die Davis die Position dann interpretiert, ist natürlich eine ganz andere.
Ja, Davis ist natürlich ein bisschen defensiver ein Stück weit als Gnabry, ist ein Spieler, der eigentlich von der Außenverteidigerposition kommt, der dann auch, finde ich, defensiv besser mitgeholfen hat. Aber interessanterweise fand ich, dass dieser Wechsel den Bayern vor allen Dingen offensiv geholfen hat und dass es auch so ein bisschen erzwungenes Glück war, weil nämlich der Raum hinter Carvajal schon relativ offen stand. Also da gab es dann durchaus die Möglichkeit hinein zu gelangen, gerade im Umschaltmoment. Und Davis hatte an diesem Abend einfach noch ein bisschen mehr Geschwindigkeit mitgebracht und auch ein bisschen mehr Lust aufs 1 gegen 1. Also das war dann auch wieder so ein individueller Moment, wo man jetzt, wenn man so ein bisschen zynisch ist, sagen möchte, naja, der steht halt mit Real in Verhandlungen und wollte nochmal seine Verhandlungsposition so ein bisschen verbessern, damit er nächstes Jahr da doch noch einen Vertrag bekommt, sah ja zuletzt nicht so gut aus. Und der hatte halt wirklich Lust auf das Spiel und hat dann auch wirklich das Tempo mitgebracht, um diesen Raum hinter Carvajal wirklich sehr gut zu bespielen. Und das hat dann den Bayern ein bisschen mehr Entlastung gegeben, nachdem Davis drin war.
Im Konjunktiv gefragt, aber wie gerne hätte Thomas Tuchel in der Phase auch einen fitten Guerrero gebracht?
Glaube ich nicht tatsächlich so sehr. Ich glaube tatsächlich, dass dieser Davis-Wechsel da schon eine richtige Entscheidung war. Ob Tuchel jetzt da zum Glück gezwungen wurde, eben durch Verletzungen, durch Nabelverletzungen, Guerrero-Verletzungen, ist wieder was anderes. Weil aber auch Real ja über diese Seite, die höchstens als Ausweichseite genutzt hat und als Verlagerungsseite, aber sie sind ja eigentlich über die andere Seite gekommen. Das heißt, du kannst halt nicht argumentieren, okay, Guerrero ist defensiv ein bisschen stabiler, ein bisschen besser als Davis und kann noch mehr auch spielerisch einleiten, weil ja auch die Bayern über diese Seite spielerisch nichts eingeleitet haben, sondern immer das Spielerische war immer auf der anderen Seite bei beiden Teams und dann haben sie dahin verlagert zu Cavarral oder eben Davis und dafür war Davis an diesem Abend der bessere Spieler, weil es auch einfach eine individuelle Leistung war, die er gebracht hat. Also er hatte ja wirklich dann Bock auf diese Dribblings, er hat ja immer wieder die Dribblings auch gesucht. Das war schon ein Unterschied zu dem, was Gnabry vorher gezeigt hatte.
Und natürlich auch phänomenales Tempo, was dann auch gegen den Ball sehr gut hilft. Kane ist es dann mal mit einer Möglichkeit, so ein guter Volley, aber der geht vorbei. Auch für ihn ein Spiel, wo er sich vorher von vornherein schon klar sein muss: Ich schaue heute viel zu, ich laufe viel hinterher, viele Bälle werde ich nicht bekommen. Was kann ich in diesem Spiel tun?
Ich fand es schon, dass Kane, dass sich nach seinen Möglichkeiten gut eingebunden hat. Also Kane ist jetzt kein Spieler, der nur im Strafraum lauert, sondern das ähnlich, was wir auch bei Füllkrug beim BVB gesagt haben, auch einer, der gerne mal sich fallen lässt, mit einem großartigen ersten Kontakt, der dann auch sehr tolle Verlagerung spielt. Da kommen wir nachher beim Tor wieder drauf zurück. Er hat da sich immer wieder gezeigt und immer wieder versucht, auch sich ins Spiel einzubinden und hat dann auch immer wieder sehr gute, sehr kluge Pässe gespielt. Ein, zweimal zu lang gebraucht, ein, zweimal halt diesen richtigen Zeitpunkt verpasst für das Zuspiel. Einmal hatte er Pech, als er eine sehr gute Idee für Sané hatte, aber dann, glaube ich, Mendy noch mit dem Fuß dazwischen war. Ich fand das schon okay und er muss dann auch aus seinen wenigen Möglichkeiten viel machen. Und du hast gerade den Volley angesprochen, wo er ja wirklich im Alleingang aus einer nicht vorhandenen Chance durch eine technisch überragende Aktion eine hochkarätige Chance macht. Also da ist ja eigentlich nichts los in dieser Situation und 99 andere Stürmer, da geht der Ball gegen den Gegner oder ins Aus. Aber er schafft es wirklich, den Ball noch aufs Tor zu bringen und das hat auch seine ganze Klasse gezeigt.
Man muss ihm, wie wenigen Spielern, natürlich auch zutrauen, dass so ein Ball sehr gefährlich wird. Auf der anderen Seite hat Real Madrid gerade in der Liga einen sehr treffsicheren Spieler mit Jude Bellingham. Der war jetzt weniger offensiv zu finden. Das hat mir auch schon gesagt. Ein paar Worte über ihn als Spieler. Wie konnte er sich nach so einer starken BVB-Zeit nochmal weiterentwickeln? Und was macht es eben auch aus, diese ja, systematische taktische Disziplin zu haben, dass er weiß, okay, in diesem Spiel kann ich einfach nicht so viel mit vorschieben. Ich werde auch im Mittelfeld gebraucht und muss mich eben anders einbringen.
Ja, ich glaube, ihm kommt sehr, sehr stark zugute, dass bei Real die Rollen sehr frei eher sind. Also das hat er ja auch selber in dem Interview schon gesagt, dass es da jetzt eben nicht so die ganz klaren Vorgaben gibt, sondern dass er auch häufig in der Liga als Zehner spielen darf und dort dann sich die Bälle im Spielaufbau abholen darf, ein bisschen dribbeln darf, aber auch häufig in den Strafraum geht. Und diese Freiheit tut ihm, glaube ich, sehr, sehr gut. Und er kann da auch als Aushilfsstürmer immer wieder brillieren, wenn er in den Strafraum eben reingeht und hat ja auch schon sehr viele wichtige Tore gerade in späten Phasen erzielt. Aber du hast es auch gerade schon angedeutet, das war nicht so ein Spiel, wo er sich diese Freiheiten nehmen konnte, wie er sich das vielleicht in der Liga nimmt. Es war ein Spiel, wo er auch häufig auf der linken Seite war. Er hatte ja auch eigentlich die Position als Linksaußen, zumindest im defensiven Verbund, und die hat er auch gut gehalten. Und dann hat er natürlich nicht diese Freiheiten gehabt. Er hat ab und zu den Ball versucht abzuholen, aber da war dann auch Bayern zu kompakt. Also das war nicht das Spiel, wo er dann mit seinen Freiheiten glänzen kann. Aber ich finde, er hat das defensiv gut gemacht und da immer wieder die Arbeit auch zurückgemacht.
Ansonsten bleibt es weiter ein Spiel, was ich so ein bisschen für mich als Intervalllauf beschrieben habe. Immer wieder kleinere Aktionen, die dann mal das Tempo reinbringen. Ansonsten kurz gucken, neu sortieren. Und dann ist es mal eher seltenes Mittel, was Real wählt. So eine Halbhochflanke. Du hast natürlich nicht diese Spieler, die diese Bälle abnehmen können. Trotzdem wird es gefährlich. Neuer muss auf dem Posten sein. Und auch zu ihm kommen wir dann später nochmal mehr. Aber auch für ihn ist es natürlich ein ganz, ganz großes Spiel, nach einer langen Verletzung sich wieder zurückgekämpft, seinen Posten erkämpft und musste da natürlich genau wie in vielen anderen Situationen auf dem Posten sein.
Ja, er war auch auf dem Posten bei sehr vielen Situationen. Gegen den Ball, also was das Torwartspiel angeht, das klassische auf der Linie, hat er einige überragende Paraden gezeigt, hat aber auch mit Ball immer sehr, sehr gut den Ball gehalten, auch den Gegner angelockt und dann den Pass gespielt. Das war schon eigentlich eine lange Zeit eine Manuel Neuer Masterclass. Und er hat auch mit dafür gesorgt, muss man ehrlich sein, dass die Bayern im Spiel geblieben sind. Weil wenn man sich die Abschlüsse ehrlich anguckt, Real hatte schon 3, 4 gute Abschlüsse auch im zentralen Bereich des 16ers. Also da, wo du eigentlich den Gegner nicht zum Abschluss kommen lassen willst. Und die Bayern hatten auch einige Abschlüsse, aber die waren halt alle am 16er Rand oder außerhalb des 16ers. Also es war nie dieser klare Abschluss wirklich im 16er, wie ihn Vinicius Junior hatte zum Beispiel in der ersten Halbzeit. Den gab es ja auf Bayern-Seite gar nicht. Und dann warst du halt aus Bayern-Sicht darauf angewiesen, dass dann Torhüter diese guten Abschlüsse dann auch rausholt.
Und es klingt ja vielleicht doof, aber natürlich weißt du als Real Madrid, dass dann Manuel Neuer steht und dann musst du den vielleicht nochmal etwas platzierter neben den Pfosten setzen und nochmal bisschen mehr Qualität in den Abschluss reinbringen und nicht nur irgendwie halb hoch da in die Mitte. Dementsprechend sind die Abschlüsse dann vielleicht von Natur aus auch mit etwas mehr Respekt versehen und gehen dann mal knapp vorbei. Also da hat er ja eben auch eine Dominanz, die er ausstrahlt. Und wie du schon meinst, die Bayern kommen schwer mal in den Strafraum von Madrid. Müssen es dann, wenn mal irgendwie mit Abschlüssen außerhalb probieren oder Steckpässen. Aber meinst du, Tuchel war da mit dem Offensivauftritt seiner Mannschaft in der ersten Halbzeit zufrieden, hätte er sich da mehr gewünscht oder hat er auch gesehen, in dieser Phase geht da noch nicht viel mehr?
Oh, das wüsste ich tatsächlich auch gerne. Also das Spiel war schon eigentlich, es waren nicht viele Chancen auf beiden Seiten, aber die besseren Chancen hatte eindeutig Real in dieser ersten Halbzeit. Und die Bayern haben dann ein bisschen Entlastung bekommen, aber ich fand auch in den ersten 20 Minuten hatten sie ja gar keinen Abschluss und danach hatten sie ja auch, glaube ich, nur 2 Abschlüsse. Also viel Abschlüsse hatten sie auch nicht. Also ich glaube schon, dass Tuchel sich dann eher noch vorgestellt hat, dass man Kimmich ein bisschen besser im Halbraum ins Spiel reinbringt, dass man auch mit Verlagerung dann die linke Seite ein bisschen besser attackiert. Ich glaube, er war nicht unzufrieden, aber er war auch nicht vollends zufrieden.
Trotzdem eine Halbzeit, nach der die Luft noch mal ein bisschen mehr flimmert, aber es weiter 0-0 steht. Beide die gleichen Chancen auf dem Papier haben, weiterzukommen und sich auch, wie wir es vielleicht ein bisschen gestern hatten, die zweite Halbzeit vornehmen als, okay, jetzt wird's entscheidend. Oder hätte man sich auch vorstellen können, ja auch Real wäre mit einem Unentschieden in der Verlängerung noch okay gewesen.
Na, Real ist ja so eine Mannschaft, denen ist das, glaube ich, alles egal. Also ich glaube, die nehmen es, wie es kommt und dann denken sie sich, wenn die Verlängerung kommt, okay, dann schießen wir jetzt die 2 Tore und wenn es dann 120 Minuten Verlängerung 0-0 steht, dann denken sie, na gut, dann gewinnen wir im Elfmeterschießen. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass da der riesige Druck auf dem Kessel war, weder bei Real noch bei den Bayern. Ich hatte bei den Bayern ein bisschen nach der Pause das Gefühl, dass sie doch ein bisschen ernst machen wollten. Also dass sie gesagt haben, okay, die Konter müssen wir besser ausspielen. Also dass dann nochmal Tuchel sie darauf eingeschworen hat, auch, ja, hier, guck mal, die Räume auf links, die sind da. Spielt, wenn ihr den Konter habt, ruhig dann raus zu Davis. Und das haben sie dann auch 2, 3 Mal gemacht und das ist ja dann auch sehr positiv in Erinnerung geblieben.
Und klar, das ist ja auch dann die Marschroute, wenn du weißt, perspektivisch wird es für uns nochmal über 120 Minuten schwer, weil unsere Beine jetzt schon echt voll und zu sind, dass du dann gerade nach der Halbzeitpause nochmal ein bisschen mehr Power reinlegen kannst, um vielleicht in Führung zu gehen und das etwas besser wegzuverteidigen. Es ist aber auch nach der Halbzeit so, wir haben das eben schon ein bisschen gesagt, ein schwer zugreifendes Spiel und gerade in dieser Phase, irgendwie wartet man wirklich auf diesen einen Moment, aber auch auf einen Fehler der Defensivmannschaften, der aber gar nicht wirklich drin ist. Machen die Bayern etwas anders, auch defensiv, eine weiterhin gute Organisation, aber eben auf eine bisschen anderen Art und Weise?
Da bin ich jetzt gespannt, ob du da was gesehen hast. Ich habe jetzt in dieser Phase noch keine große Umstellung gesehen. Vielleicht noch ein bisschen dann mehr Richtung 4-2-3-1, aber wenn du da was Bestimmtes im Sinn hast.
Ich würde das nicht als unbedingt Bestimmtes sagen, aber ich glaube, gerade Musiala fand ich interessant, weil er wieder so ein bisschen mehr diesen Arsenal-Part übernommen hat, ein bisschen mehr das Tempo vorgeben, wann man auf den Ball drauf geht, dafür aber offensiv gar nicht mehr so ganz die Umschaltmomente reinbringen konnte. Aber wie gesagt, gegen den Ball im Mittelfeld hat mir das von den Bayern wirklich sehr gut gefallen und das hat sich ja dann auch darauf ausgewirkt, dass Real in dieser Phase nicht unbedingt viel vors Tor kommt. Aber es ist weiter so ein ne, Hin und Her und jetzt passiert noch nicht ganz so viel.
Ja, mir fiel in dieser Phase eher auf, dass Real eben diesen letzten Druck nicht mehr gemacht hat. Also dass in der Phase nach der Halbzeitpause vom Wiederanpfiff bis zum Tor der Bayern war der Ballbesitz ausgeglichen. Und da hatte ich ja schon das Gefühl, dass Real dann auch ab und zu mal sich eher in einen etwas tieferen Block zurückgezogen hat. Weil davor hatten sie wirklich in der ersten Halbzeit sehr, sehr häufig vorne angelaufen, den Licht abgeschnitten, Ball zu Dyer und dann den langen Ball provoziert. Das hatten wir schon beim Arsenal-Spiel sehr, sehr häufig gesehen. Das hatten jetzt auch Real ein bisschen kopiert, diese Idee. Das haben sie in der zweiten Halbzeit sehr viel seltener gemacht, hatte ich das Gefühl. Und deswegen auch dann mit dieser Änderung von Musiala vielleicht, dass die Bayern dann im Pressing ein bisschen mehr Zugriff hatten, war der Ballbesitz ausgeglichener. Also die Bayern hatten dann auch ein paar längere Phasen, wo sie den Ball laufen lassen konnten gegen Real. Das hatten sie in der ersten Halbzeit eher selten.
Mit Verlauf des Spiels haben wir aber dann die nächsten Chancen, gerade auch über Vinicius. Gestern meintest du noch, Real macht aus wenig sehr viel. Aus 5 Expected Goals hätten die 10 gemacht. Jetzt waren schon ein paar Chancen dabei. Auch Rodrigo, der den dann am Tor vorbeischiebt. Vinicius dann mit einem Abschluss aus dem Strafraum, wo Neuer klasse reagieren muss. Es läppert sich dann so ein bisschen und man bekommt so langsam das Gefühl, jetzt ist es eigentlich an der Zeit, dass Real dann auch mal einen reinsetzt.
Ja, genau, das ist das, wo ich dir jetzt ein bisschen widersprechen würde, wo du gerade gesagt hast, Real hat dann, also Bayern haben dann wirklich die ganze Zeit Zugriff, weil das haben sie nicht, weil das haben sie gerade auf der rechten Abwehrseite irgendwann nicht mehr gehabt. Also Vinicius Junior war in der zweiten Halbzeit, hat fast an der Seitenlinie geklebt teilweise, um da die Bälle halt abzuholen, um dann eben aufdrehen zu können und mit Gesicht zum Tor das Dribbling ansetzen zu können. Und das hat er dann auch sehr, sehr häufig gemacht und dann auch sehr, sehr häufig mit dieser Überzahl dann auf dieser Seite das zu Ende gespielt. Also diese linke Seite hat Real dann nochmal sehr viel stärker fokussiert und ich fand, das war jetzt gar kein so ein riesiges taktisches Ding, aber einfach individuell haben die Bayern auf dieser Seite dann nicht mehr so viel entgegensetzen können. Also da war dann Sané, der ein bisschen defensiv müde wirkte. Kimmich hat dann auch, finde ich, mehr Zweikämpfe gewonnen. Ich kann das nicht statistisch, mehr Zweikämpfe verloren. Ich kann das nicht statistisch untermauern, aber es war so mein Gefühl einfach, dass sie auf dieser Seite noch ein bisschen weniger Zugriff bekommen haben.
Und natürlich die Müdigkeit, die dann irgendwann mit reinspielt. Manuel Neuer ist zu diesem Zeitpunkt noch topfit, entschärft erstmal alles, was da auf seinen Kasten kommt. Auf der anderen Seite eben dann nur noch schwer, sich ja, mal zu befreien, mal Zeit zu gewinnen. Musiala ist es mal mit einem Abschluss von der linken Seite. Auch da fehlt dann die Überzeugung, dass er nochmal 2, 3 Spieler mehr aus dem Mittelfeld mit rausrücken. Er wählt eher den halbwegs frühen Abschluss, anstatt dann nochmal irgendwie auf den Ball zu treten und zu warten. Das ist schon für die Bayern enorm schwer, wenn du hinten so viel Kraft investieren musst, auf die andere Seite zu kommen, wo wir aber gleich genau das Ding haben, dass es auch mal funktionieren kann. Aber in dieser Phase die Überzeugung erstmal zu gewinnen, auf der anderen Seite noch irgendwie ein Tor zu schießen, die war natürlich in der Phase nicht ganz so groß.
Ja, ich weiß nicht, ob es Überzeugung war, aber du hast natürlich auch dann beim Stande von 0-0 wenig Argumente, dass dann Konrad Leimer und Pavlovic und Davis und Masraoui und Kimmich alle mit nach vorne reingehen und dann den Strafraum besetzen, sondern du willst ja dann auch die Konter des Gegners nicht zulassen. Und das ist ja auch ein ganz großes Ding bei diesem Spiel, dass man positiv bei den Bayern natürlich sagen könnte, klar, du hast recht, wenig Durchschlagskraft im Strafraum, dann gar nichts mehr am Ende drin, aber sie haben ja auch keinen einzigen Konter geschluckt im ganzen Spiel. Ich glaube, das war auch so eine Mitidee dahinter, weswegen man das gesagt hat, weil das ist dann so, auf dem Sofa hier sitzen und sagen, ja, bring doch mal mehr Spieler nach vorne, dann hätte vielleicht Real viel früher das Tor geschossen über einen Konter.
Aber was können wir sowieso meckern, weil kurz danach steht es ja 1-0 für die Bayern. So läuft das dann eben mal im Fußball. Wieder etwas konträr zum Spielverlauf an sich, aber es ist dann eine Einzelleistung. Und Kane mit diesem einen Wahnsinnsball per Konter. Ich glaube, das Main-Spiel gab es in dieser Saison, wo sie 8 Tore geschossen haben und Kane da von der Seitenlinie ein unfassbar gutes Anspiel bringt über den halben Platz. Jetzt ist es wieder der Fall, Davis, der sich dann mal im 1 gegen 1 durchsetzt und ausgerechnet mit dem rechten Fuß, was jetzt nicht unbedingt seine Stärke ist, da wunderbar einschweißt. Viele individuelle Klasse, aber auch, okay, vielleicht jetzt hier mal gesagt, warum nicht einfach den Abschluss wählen aus dem Strafraum, nicht nochmal auf 2, 3 andere Spieler warten und den kleinen Vorteil nutzen, wenn auch Real noch ein bisschen unsortiert ist.
Ja, also das war dann auch ein wirklich guter Angriff und genau das auch am Reißbrett geplant. Du hast es ja gerade schon beschrieben. Kane, der sich so ein bisschen zurückfallen lässt, dann den Ball hält so lange, bis dann halt die Möglichkeit da ist, zu verlagern. Und dann die wirklich tolle Verlagerung raus auf den Flügel. Das muss man nochmal unterstreichen. Das war wirklich ein toller Pass von Kane. Und Davis, der damit eine Einzelleistung das Ding reinschweißt. Sah auch Rüdiger, finde ich, nicht ganz so gut aus. In diesem, da kann er noch ein bisschen schneller die Dynamik von Davis aufnehmen und dann vielleicht noch einen Block hinsetzen in dieser Situation. Ist aber jetzt auch so ein bisschen Sofa-Expertentum. Aber das ist natürlich das Glück, was du dann als Bayern-Sicht auch brauchst, dass der Gegner eben seine Chancen nicht macht und du dann aus einer halben Sache so ein Tor schießt. Erstes Champions-League-Tor von Davis, der, und da kann man jeder erzählen, was er will, der spielt auch so ein bisschen das rein, ich will nochmal Real beweisen, was ich wert bin in dieser Situation und da hat er wirklich ein tolles Tor geschossen.
Wenig Rücksicht aufgenommen auf zukünftige Arbeitgeber, das soll auch mal so sein. Aber nochmal auffällig, beim Ballgewinn vor dem Strafraum sind dann die Bayern maximal 30 Meter vom Tor weg. Eben dann auch ein Kane, auch Musiala in der vordersten Linie. Und schaffen es dann trotzdem in relativ hoher Geschwindigkeit, diesen Raum zu überbrücken. Und zwar so schnell, dass auch Real damit gar nicht wirklich rechnet. Trotzdem diese 30 Meter vor dem Tor eine sehr gefährliche Zone, ne, wenn du dann eben den Ball nicht gewinnen kannst.
Ja, natürlich, klar. Du musst, das hatten wir auch ganz häufig bei der Analyse gestern, PSG gegen Dortmund. Solange Dortmund es geschafft hat, mal wieder rauszurücken und halt nicht es, sich komplett am Strafraum hat einschnüren lassen, solange gab es die Konter, solange gab es halt noch das offene Spiel. Aber wenn du dann irgendwann am eigenen Strafraum nur noch bist und halt nicht mehr rausrückst, dann wird der Raum im Konter so weit, dann wird es halt schwierig, da rauszurücken. Und das ist eigentlich jetzt schon fast so eine gute Überleitung zu der letzten Phase des Spiels, die nach diesem Tor der Bayern folgt.
Ancelotti wechselt dann erstmal doppelt. Modric kommt für Kroos, Camavinga für Tchouaméni. Zumindest Modric hätte man ja auch irgendwie in der Startelf erwarten können. Trotzdem ein Wechsel gerade Kroos raus, der dich in der Phase etwas überrascht hat. Oder einfach auch nur neue Energie, frische Beine.
Ich glaube, da hat Modric, der diese Rolle als Spielgestalter ein bisschen offensiver interpretiert, auch als Kroos das noch tut. Und das ist ja auch ein häufiger Wechsel. Kroos ist, glaube ich, diese Saison relativ häufig ausgewechselt worden. Ich hoffe, ich erzähle da jetzt gerade keinen Quatsch. Aber das ist, glaube ich, dann so der normale Wechsel, der dann passiert. War jetzt auch noch nicht wir machen jetzt total Alarmwechsel. Camavinga, Modric, das waren also zwei Wechsel, die dann eher positionsbezogen waren. Ja.
Nahezu dann aber auf der anderen Seite schon der Ausgleich, beziehungsweise fällt er, wird dann aber annulliert. Es ist eine Eckenvariante, nachdem der Ball dann von Davis abgefälscht ins eigene Tor geht. Nacho aber gegen Kimmich regelwidrig ins Gesicht weggedrückt. Ich glaube, da sind sich alle einer Meinung, das darf natürlich dann so nicht zählen.
Nö, brauchen wir auch gar nicht groß diskutieren. Ist ein klares Foul, VAR hat eingegriffen, alles okay.
Alles bestens damit. Weiter geht's also. Tuchel muss dann auch reagieren, sieht, dass Sané müde ist, die Läufe nicht mehr mitmachen kann und bringt dann Kim. Dadurch verändert sich jetzt was? Was ist dann die Umstellung? Was sind diese Pläne, wenn du führst, noch 25 Minuten zu gehen? Wie musst du das dann aufstellen?
Ja, das war dann Auswechslung eines Außenstürmers und Einwechslung eines dritten Innenverteidigers und das war dann auch eine taktische Umstellung, die damit einherging. Und dann hatten wir hinten halt die Fünferkette, da hatten wir hinten auch einen Wechsel der Flügelspieler. Also Masraoui ist dann auf den rechten Flügel rüber gewechselt, Davis hat dann die linke Abwehrseite beackert und du hattest halt eine klassische Fünferkette. Am Ende waren es dann drei Mann davor, das hat sich ein bisschen gebraucht, um sich einzusortieren, aber am Ende war es ein 5-3-2. Das war natürlich eine ganz klare Maßgabe, wir wollen diese 1-0-Führung jetzt hier verwalten. Kann man jetzt auch sagen, hat zunächst gar nicht schlecht funktioniert. Haben sie auch dann erstmal eine richtige Kompaktheit hinbekommen. Aber dann fehlt ja natürlich die Kontermomente. Also 5-3-2 ist eine Formation, aus der du ganz, ganz schwer kontern kannst, weil du eben wenig Breite hast. Du hast zwar im Zentrum ist enorm kompakt, aber du kommst nicht in die nötige Breite und du bist auch meistens zu tief, um dann eben den Kontermoment zu finden. Und dann war es halt dementsprechend das Spiel, was dann vielleicht man schon vielleicht vorgesehen hätte, dass eben Real Ballbesitz hat, 70% Ballbesitz und die Bayern am Strafraum einschnürt und die dann wirklich gucken, wir verschieben, wir wollen das jetzt hier uns schadlos halten möglichst.
Weitere Wechsel auf Realseite mit Rossellou und Brahim Diaz, die kommen. Und weiter, du hast es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, aber gefühlt eine Arschruhe dafür, dass du hier 0-1 hinten liegst und einfach auf die eigenen Stärken besinnen, nicht hektisch werden. Es kommen die nächsten Gelegenheiten. Vinicius mal knapp vorbei. Auf der anderen Seite trifft Kim mal Alu. In dieser Phase schwingt es so ein bisschen hin und her. Und wie groß war da jetzt deine Überzeugung, dass Real dann irgendwann nochmal den Ausgleich schießt?
Ich war nicht überrascht, bin ich ganz ehrlich. Weil natürlich auch diese Vinicius-Chance vorher, da hat man gesehen, dass die Real erstens da ist, dass die Bayern-Fünferkette auch nicht gut funktioniert. Ich weiß nicht, ob das noch so im Kopf hast, aber das war Rüdiger, der da sehr, sehr frei vorstößt im rechten Halbraum, eine sehr, sehr tolle Flanke spielt und Vinicius schleicht sich dahinter der Abwehr weg, wo du dir denkst, eigentlich, wenn du mit Fünferkette spielst, dann kann es nicht sein, dass du so natürlich so eine Halbfeldflanke, ein Spieler so frei hinter dich kommt. Und Vinicius, wenn er den Ball ein bisschen besser drückt, ist er auch schon da drin. Also das ist eigentlich eine sehr, sehr hochkarätige Chance, die im Nachhinein so ein bisschen untergegangen ist, fand ich. Und hat dann auch schon gezeigt, dass diese Fünferkette der Bayern hinten nicht hundertprozentig eingespielt ist. Also wie gesagt, eigentlich, wenn du fünf Mann hinten hast und dann eine gute Linie hast, dann müsstest du eigentlich solche Bälle lockerer verteidigen können, weil sich dann auch ein Verteidiger frühzeitig absetzen kann und dafür sorgen kann, dass diese Flanke gar nicht erst so hinten reinfällt. Und das war für mich schon das Alarmsignal, zu sagen, okay. Und das zweite Alarmsignal kam dann, ich glaube, 2 Minuten später, als dann die nächsten Wechsel bei den Bayern kamen.
Ja, für mich kurz vorher noch eingeschoben, die sportliche Szene des Spiels. Modric tritt eine Ecke, Bayern kontert, Pavlovic bekommt den Ball dann nicht mehr ganz, könnte vielleicht einschieben vom Tor, kommt aber nicht dazu, weil auch ein gewisser Luka Modric diesen Ball abfängt. Der Typ ist, glaube ich, 38, ne? Sprintet über diesen gesamten Platz von der eigenen Ecke und holt sich das Ding zurück. Diese Szene ist im Nachhinein so ein bisschen untergegangen oder fast vergessen worden, aber für mich einfach exemplarisch, wofür das gestern stand. Den Bayern fehlt diese letzten Ticken auch Kraft, um das dann zuzumachen am Ende. Und mit Modric hast du halt einfach einen Spieler, der auch in jeder Phase und um 3 Uhr nachts alles für diesen Verein reinwerfen würde. Wie die anderen natürlich auch.
Ja, kann ich gar nicht mehr hinzufügen, volle Zustimmung. Also ja, das war auch so eine Szene. Die Bayern hatten dann ja auch noch das war, glaube ich, der Konter, den du gerade beschrieben hast, den sie so ein bisschen wegwerfen. Aber ansonsten hatten die auch nicht so viele Möglichkeiten, da noch gegen ein aufgerücktes Real zu kontern.
Choupo-Moting und Müller kommen auf Bayern-Seite für auch unter anderem Kane. Da hatten sich viele gefragt, ja, warum macht Tuchel das jetzt? Er hat im Nachhinein erklärt, Kane konnte einfach nicht mehr, der Rücken war kaputt. Kane hat um die Auswechslung gebeten. Ist natürlich dann schwer von außen so zu sehen, aber damit gehst du auch nicht mit einem guten Gefühl dann in die letzten 10 Minuten. Und gerade mit einem Choupo-Moting oder Müller, die ja jetzt auch nicht nur im Strafraum stehen und alles wegbolzen, musst du es dann nochmal anders sortieren.
Ja, es war, also ja, du musst den Wechsel dann natürlich machen und Musiala auch, soll ja auch sehr kaputt gewesen sein. Trotzdem bin ich mit dem Wechsel nicht einverstanden, muss ich ganz ehrlich so als vom Sofa aus, wie das immer so schön heißt, sagen, weil du hast deine drei besten Angriffsspieler rausgenommen. Und das nur beim Stand von 0 zu 1. Und dass da noch ein 1 zu 1 jederzeit passieren kann und eine Verlängerung kommen kann, war völlig klar. Und wenn du dann aber so wechselst, dann musst du halt irgendwas anbieten, irgendwas Neues auch anbieten, irgendwas, was den Gegner auch ärgert. So, und Müller, Choupo-Moting vorne rein, einem 5-3-2, hast du keinen Spieler mehr, der den Ball festmachen kann, da hast du keinen Spieler mehr, der für Entlastung sorgen kann. Und die Stärken, die beiden im Pressing haben, kommen ja auch null zur Geltung dann. Da fand ich es wirklich seltsam, diesem Spiel, dass Goretzka da 90 Minuten auf der Bank saß. Das sage ich ganz ehrlich, weil Pavlovic war auch kaputt. Also wenn er jetzt sagt, ja, Kane konnte nicht mehr, Musiala konnte nicht mehr, Pavlovic war auch am Ende komplett kaputt. So, da habe ich nicht verstanden, warum halt ein Goretzka nicht reinkommt, der da halt eben noch was bringen kann, auch im Kontermoment noch ein bisschen was aus der Tiefe bringen kann. Vielleicht, ja, Tell ist wahrscheinlich zu offensiv. Saragossa wäre so ein Spieler, der, wenn er mal mehr gespielt hätte, vielleicht eine ideale Rolle da gespielt hätte. Aber halt diese Choupo-Moting-Müller-Wechsel, der hat dem Spiel nicht geholfen. Und das war dann auch so ein bisschen so der erste Sargnagel, den die Bayern sich da selbst reinhauen mussten. Auch, das muss man halt zugutehalten, hast du ja gerade schon erwähnt, Kane ging nicht mehr, Musiala ging auch wahrscheinlich nicht mehr, Sané ging wahrscheinlich auch nicht mehr. Aber trotzdem, alle vier Angreifer in einem Spiel so auswechseln, und, ja, ist eigentlich normalerweise, sollte man nicht tun.
Ich stimme dir dazu und leider für Tuchel wurde es dann eben auch schicksalshaft durch das Ergebnis am Ende und dann ist es real, dass sich endlich belohnt für eine gute Offensivleistung und ausgerechnet Neuer den Fernschuss von Vinicius abprallen lässt. Das war wahrscheinlich der harmloseste Versuch von Vinicius den ganzen Abend, aber Neuer kann den nicht festhalten. Joselu staubt ab und verwandelt das Bernabeu spätestens dann zum Hexenkessel und alles wieder auf Anfang, aber ich glaube, zu dieser Phase können wir sagen, mit riesigen Vorteilen für Real.
Ja, also dann diese Schlussphase eingeläutet, dann durch den Ausgleichstreffer und danach ging es ja auch so ein bisschen Schlag auf Schlag. Real hat ja dann auch nicht aufgehört. Und wir hatten ja auch eigentlich noch genug Zeit. Sie wussten ja, da ist viel Nachspielzeit. Ich habe auch so im Internet so ein paar Vergleiche gelesen mit 1999, Manchester United, damals Champions League-Finale in der letzten Minute. Das war aber ja gar nicht die letzte Minute, sondern das war ja 88. und 91. bei 13 Minuten Nachspielzeit. Also da war noch genug Zeit so für Real und das wussten die ja auch. Und ja, danach war es halt auch ein eindeutiges Spiel, weil du auch gemerkt hast, dass das bei den Bayern gerattert hat. Also bei Real hast du gemerkt, dass 0-1, das haben sie sofort, als der Anstoß war, hatten sie das verdaut. Und bei den Bayern hast du gemerkt, dass 1-1 ist voll in ihre Köpfe reingegangen.
Und wir kommen gleich zum nächsten Treffer, der ganz, ganz bittere Nackenschlag für die Bayern. Real dreht das Spiel in wenigen Minuten. Bellingham vor dem Tor, der da Betrieb macht. Joselu steht dann auch goldrichtig, nimmt ab. Kimmich vielleicht mit dem Positionsspiel, wo ich mich gefragt habe, der macht da diesen Raum, diesen Pass auf, muss er da entweder ganz raus oder ganz weg, das vielleicht auch irgendwie abseits sein könnte, weiß es nicht, alles schwer zu analysieren, aber auch hier die paar Prozentpunkte, die Real dann einfach wacher ist und fitter und ja, dann einschiebt.
Ja, es war auch ein bisschen chaotisch, die Szene, deswegen kann man da schwer jetzt einen Schuldigen finden bei den Bayern und sagen, da hätte der und der, weil es war auch noch, die waren noch so ein bisschen in der Standardformation, aber noch nicht ganz wieder raus. Und Real hat dann da Rüdiger gefunden, der noch mit vorne geblieben war, der auch, den du ja normalerweise nicht auf der Rechnung hast in dieser Position da vorne. Schwierig, aber natürlich auch ein Zeichen von Realstärke, dass sie das dann so eiskalt in dieser Phase durchspielen.
Kurz eingeschoben dazu, inwieweit hättest du erwartet, dass Hannover 96-Spieler, die vor 4 respektive 7, 8 Jahren noch teilweise zweite Liga gekickt haben, jetzt im Champions-League-Finale stehen und gerade ein Joselu vielleicht beispielhaft dafür steht, dass es nicht nur der ganz individuelle Star sein muss, der bei Real dann wirklich ja, scheint, sondern er das mit verkörpert, dieses Spielsystem, diese Spielidee und natürlich dann auch davon profitiert, dass sie anderen das gut für ihn vorbereiten mit.
Ja, und manchmal ist es ja auch gut, so einen Spieler drauf zu haben, der vielleicht sich nicht in die Kombination einbindet, der vielleicht individuell nicht so stark ist, aber der einfach die ganze Zeit nur scannt, wo ist die Möglichkeit, gleich ein Tor zu schießen und wo ist der Abpraller, also wo ist der Abpraller, der kommen könnte, wo ist jetzt, wo muss ich hinstarten? Das waren ja 2 Tore, die waren nicht schwer zu machen für Joselu. Und trotzdem musst du die erstmal machen. Und dann sind wir wieder mit diesem Zirkelschluss so ein bisschen beim Spiel PSG gegen Borussia Dortmund, weil PSG eben diesen Stürmer nicht hatte und auch nicht einwechseln konnte, der eben aus diesen 2 Chancen 2 Tore gemacht hat. An Real konnte ihn mit Joselu einwechseln. Ja, also ich kann mich noch an seine Zeit bei Hannover 96 erinnern, damals unter Taifun Korkut. Da war halt nicht gut. So, da haben wir uns auch immerhin lustig gemacht, weiß ich noch. Also deswegen, es tut mir vollkommen leid. Und er hat ja jetzt auch wirklich allen Kritikern gezeigt, was er drauf hat.
Ja, so kann man das mal beantworten. Und ich möchte nicht sagen, dass du es allein nicht gejinxt hast mit deinem Spielglück für deutsche Mannschaften. Das ist deine Baustelle, damit musst du dich etwas abfinden. Aber fest steht, das Spielglück war spätestens dann weg. Und natürlich haben wir noch eine Situation dann zum Ende, nachdem die Bayern ja natürlich nochmal versuchen müssen, vors Tor zu kommen, aber da nicht viel Effektives bei rumkommen. Aber es gibt diesen Ball auf Masraoui. Es gibt diesen leichten Kontakt eines Realspielers, es gibt die Fahne, die hochgeht und es gibt den Pfiff. Deine Einschätzung gerne dazu.
Ja, es ist eine Fehlentscheidung gewesen, muss man ganz klar so sagen. Es war kein Abseits und es gab auch keinen Grund, es so in dieser Situation zu pfeifen. Das war wirklich eine grobe Fehlentscheidung, die Maschinenjagd da getroffen hat. Wie gesagt, erstens kein Abseits und zweitens, selbst wenn es Abseits ist, lass dir die Szene zu Ende laufen und dann schaust du weiter. Hm. Ich verstehe die Bayern-Proteste, man muss aber auch fairerweise dazu sagen, dass diese Chance auch dann entstanden ist, weil eben Maschinjak direkt bei dem Abpraller abgepfiffen hat. Und du hast dann auch den Realspielern angemerkt, dass sie den Pfiff gehört haben. Also Lunin springt ja dann gar nicht mehr zu dem Torschuss und ich weiß gar nicht, wer es da hinten war, versucht ihn gar nicht mehr ordentlich zu blocken. Und dann diese Bayern-Furore, dass sie da auf jeden Fall ein Tor erzielt hatten, dass ihnen ein Tor weggepfiffen wurde, die teile ich nicht, weil nämlich der Pfiff ist so früh erfolgt, dass die Realspieler dann abgeschaltet haben und dass die Szene wäre anders ausgegangen, wenn es halt weitergelaufen wäre. Und dann kann man wieder viele wäre, würde, könnte diskutieren. Fakt ist, die Bayern haben halt eine 1-0-Führung verspielt. Sie haben dann 2 Gegentore zugelassen und dann müssen wir auch mal sagen, wenn man sich anguckt, die Expected Goals bei dem Spiel waren halt 3:0,4 für Real. Und die Phase vorher war auch ziemlich deutlich pro Real. Ich sehe jetzt nicht unbedingt, dass Bayern eine etwaige Verlängerung gewonnen hätte. Also das ist ja viel hätte, würde, konnte. Selbst wenn das Ding dann reingegangen wäre, selbst wenn das Ding trotz verteidigender Realverteidiger reingegangen wäre, dann hätten sie immer noch Verlängerung spielen müssen und dann hätten sie auch diese Verlängerung überstehen müssen. Mit der Elf, die da drauf stand, sehe ich nicht. Also sehe ich wirklich nicht.
Ja. Ehrlich, muss man in der Situation wohl auch sein. Aber täuscht dann diese Szene vielleicht am Ende doch etwas darüber hinweg, dass wir eigentlich ein spektakuläres Fußballspiel mit ganz viel gesehen haben, aber die Bewertung dann so schwer fällt und natürlich auch viel daran festgemacht wird von Bayern-Seite. Und ja, teilweise an ihr Limit gekommen, aber du dir auch eingestehen musst, dass du eine Minute vor Ende der Spielzeit 1-0 führst und das einfach nicht am Ende rüberbekommst.
Ja, das musst du auch dann ganz ehrlich eingestehen. Also in der Saisonabschlussbewertung solltest du dich nicht zu sehr auf diesen einen Schiedsrichterpfiff konzentrieren, sondern du musst dich ganz ehrlich eingestehen, dass die Bayern jetzt in 2 Spielen gegen Real wirklich ihr bestes Gesicht gezeigt haben und wirklich alle sich eingeworfen haben, alles gezeigt haben, aber dass man trotzdem als neutraler Zuschauer immer das Gefühl hatte, Real ist die Mannschaft, die noch eine Stufe höher gehen kann. Real ist die Mannschaft, die gleich noch den Turbo zünden kann. Real ist die Mannschaft, die aus einer halben Chance gleich 3 Tore schießen wird. Und dieses Gefühl hatte ich bei den Bayern nie. Bei den Bayern hat sich das alles wie harte, schwere Arbeit angefühlt. Und sie haben sich wirklich gut verkauft, haben wirklich eine gute Leistung gezeigt, auch vielleicht mit die besten Leistungen dieser Saison, aber zu mehr reicht es halt einfach aktuell nicht. Mit diesem Kader, mit den fehlenden Möglichkeiten von der Bank, mit den vorhandenen Schwächen auf verschiedenen Positionen, da muss man wirklich kritisch in die Saisonanalyse gehen. Es ist kein Zufall, dass man in der Champions League eben mit Real Madrid nicht 100% mithalten kann, und es ist auch kein Zufall, dass man in der Bundesliga hinter Bayer Leverkusen gelandet ist.
Es ist ja trotzdem ein überragender Champions League Run, auch mit diesen Spielen, die sie hatten. Da gibt es ja viel Lob auszuschütten. Am Ende reicht es dann eben so nicht ganz. Ich will nochmal auf eine bzw. ein paar Zahlen kommen, und das ist vor allem die Passstatistik. Ich weiß nicht, ob es dann im zweiten Durchgang weniger Nettospielzeit gab, aber beide Teams haben, also bei Real waren es fast 100 Pässe weniger, die sie gespielt haben, bei Bayern auch knapp 70. Wie kann man sich das erklären, oder wurde das überhaupt irgendwie sichtbar?
Naja, ich würde schon sagen, dass es eine Erklärung ist. Einerseits, du hast es gerade gesagt, zweite Halbzeit hat immer weniger Nettospielzeit, selbst wenn der Schiedsrichter, wie viel waren es am Ende, 13 Minuten nachspielen lässt. Aber zweite Halbzeit durch die ganzen Wechsel einfach, auch dadurch, dass wir jetzt da drei Tore gesehen haben in dieser Halbzeit, plus noch eine sehr lange VAR-Entscheidung mit dem Nacho-Ding, war es ja, glaube ich. Also, ja. Und das andere ist natürlich, dass in der ersten Halbzeit haben beide Teams kontrollierter gespielt. Also in der ersten Halbzeit war es so, dass beide Teams auch mal Fuß drauf, links, rechts passen. Und dann irgendwann haben die Bayern ja die Bälle irgendwie noch nach vorne gejagt nur noch. Und auch Real hat irgendwann die Flanken einfach in den Strafraum gejagt. Klar, dass dann weniger erfolgreiche Pässe passieren, als wenn Kroos dann seinen 50. Querpass spielt. Das ist jetzt gar nicht, ich will jetzt gar nicht Querpass-Toni machen, aber es ist natürlich dann eine andere Form des Fußballs.
Stehen wir also da mit einem 2:1 für Real Madrid. Das ist bitter aus Bayern-Sicht. Das wäre ein deutsches Finale gewesen. Wir haben jetzt die Königlichen auch sicherlich über die ganze Champions-League-Saison definitiv verdient im Endspiel. Vielleicht da vorausblickend, was hast du da für ein Gefühl? Könnte das eine deutliche Sache werden?
Ja, ich habe ja gestern schon in den Kommentaren unter dem Video, haben sich natürlich einige auf mich gestürzt, weil ich gesagt habe, PSG 80%, 20% BVB. Verstehe ich natürlich auch. So Prognosen sind immer schwer und man liegt auch falsch und ich lag da falsch. Aber ich würde die Prognose auch im Nachhinein wieder so treffen, weil PSG ist für mich der klare Favorit. Und auch hier sage ich wieder, Real Madrid geht als klarer Favorit in das Spiel. Und das heißt ja nicht, dass Real Madrid automatisch gewinnt. Das heißt nicht, dass man das Spiel nicht anpfeifen muss. Das heißt einfach nur, dass der spanische aktuelle Meister, der in der Champions League den wahrscheinlichen englischen Meister Manchester City besiegt hat, der jetzt auch die Bayern rausgehauen hat, dass die als Favorit in dieses Finale gehen, ist, glaube ich, selbstredend. Und der BVB wird wieder eine überragende Leistung brauchen. Sie werden wahrscheinlich auch wieder ein bisschen Glück brauchen. Sie werden auch Vinicius Junior besser noch verteidigen müssen, als sie Mbappé schon verteidigt haben. Aber sie können es natürlich schaffen. Sie können es natürlich schaffen. Aber ich bin auch da wieder bei einer 80-20-Prognose für Real.
Es ist ja auch schön, wenn man einfach auch mal Mut hat, Entscheidungen und Prognosen abzugeben. Also das gehört ja auch mit dazu. Ja, dementsprechend, ja.
Und sind wir ehrlich, wenn ich sowas wirklich vorhersagen könnte, dann würde ich nicht mit dir hier sitzen, dann würde ich mir Geld mit Wetten verdienen und einfach jede Woche wetten und dann immer richtig liegen. So, aber das ist eben, ja zum Glück im natürlich. Fußball nicht der Fall. Es geht im Fußball zum Glück nicht.
Ja, die Bayern stehen dann gegen als Verlierer da, und entweder es ist der Kane-Fluch, der gewirkt hat, dass du keinen großen Titel gewinnst, entweder es ist das lange bekannte Aus von Thomas Tuchel. Aber im Sommer stehst du schon irgendwie von der Saisonbetrachtung, ja, die dich zweifeln zurücklässt. Irgendwie, ja, gucken auf so einen Scherbenhaufen. Wie groß ist der denn bei den Bayern und muss wirklich alles umgekrempelt werden?
Ich weiß nicht, ob alles umgekrempelt werden muss. Die Trainerposition ist ja schon klar. Und ich finde auch, Thomas Tuchel hat natürlich mit dem Abscheiden in der Liga, dass man nicht unterschätzen darf, und auch den Pokal aus, was man auch immer so ein bisschen viel zu kurz kommt, das historische Pokal aus der Bayern. Wenig Argumente. Ich finde, dass du auf wirklich vielen Positionen umbauen musst, ja. Also ich finde, die Bayern, da hat sich nach diesen 11 Titeln so eine gewisse Übermut auch eingestellt, so dass wir müssen nicht mehr viel tun, das wird schon. Man hat in den letzten Jahren sehr wenige Wow-Transfers gehabt. Man hat sehr viele offene Positionen. Diese berühmte Holding Six ist ja nur das eine. Die kann ja Pavlovic mittlerweile ganz gut füllen. Aber auch auf den Außen hast du nicht mehr die Unterschiedsspieler, die du sie noch vor 4, 5 Jahren hattest. Du hast nicht mehr auf den Außenverteidigerpositionen diese Unterschiedsspieler. Dass du da zum Beispiel den Kimmich aushelfen lassen musst, ist ja auch der Personalsituation geschuldet. Du hast sehr, sehr viel Geld für Innenverteidiger ausgegeben und dabei auch sehr, sehr viel Geld verbrannt, muss man ganz, ganz ehrlich sagen. Also die Hoffnung, dass man da sich gesund kauft, ist auch nicht so gut gewesen. Da braucht es jetzt einfach neue Ansätze. Da braucht es auch irgendwie eine Rückkehr zu einer alten Spielidee oder eine neue Spielidee. Weil unter Thomas Tuchel muss man auch ganz ehrlich sagen, das Ballbesitzspiel ist nicht gut. Sie haben in der Champions League auch deshalb besser überzeugt als in der Liga, weil sie da anderen Fußball spielen konnten, durften. Da müssen sie wieder wirklich top-notch werden, weil das Leverkusen jetzt in der nächsten Saison komplett abbaut, das sehe ich noch nicht.
Ein einziges Spiel gibt es damit noch in der Champions League, das Finale zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund. Etwas deutsche Beteiligung ist dabei, wenn auch nicht vollständig, aber vielleicht kann sich Dortmund ja revanchieren für 2013 im Wembley. Damit schließen wir das Spiel heute ab. Ich bedanke mich sehr und kann natürlich sagen, die Anregung an die Kommis und drunter euch auch auszutauschen, die sehen wir natürlich auch sehr gerne und das gehört ja alles mit dazu. Lieber Tobias, vielen, vielen Dank dir für diesen Austausch. Hat mich sehr gefreut und wir schauen natürlich auch auf alles, was die Bayern und Borussia Dortmund noch ein bisschen veranstalten kann. Die Bayern jetzt zumindest mal etwas im positiven Sinne auch die Luft raus. War eine lange Saison. Können ein bisschen die Beine hochlegen.
Ja, auf jeden Fall. Danke für die Einladung.
Natürlich. Ich bedanke mich und wir sehen und hören uns ganz bald wieder. Mach's gut.
How do you feel when you switch to Geico and save on your car insurance? It's like going to work on one Thursday morning and thinking to yourself, just one more day until Friday. But then somebody in the elevator says, Happy Friday! Then you check your phone quickly and discover today's actually Friday. So yes, Happy Friday, random stranger in the elevator. Happy Friday indeed. Yep, switching and saving with Geico feels just like that. Get more with Geico.